Aber das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ich heute Morgen noch ein bisschen hangry bin, weil ich noch nichts gefrühstückt habe.
Du hast noch nichts gefrühstückt?
Nee, aber das war mein Fehler schon wieder. Ich war gestern Abend, war ich mit einer Freundin, war ich asiatisch essen.
Lecker.
Also, wir haben uns total überfressen, muss ich jetzt sagen.
Wie immer?
Ja, genau. Es war ein neues Restaurant, das wir ausprobiert haben. Die haben neu eröffnet. Und die hatten so unfassbar günstige Preise, aber es sah alles so gut aus. Und dann haben wir gedacht, ach komm, dann holen wir uns eine Vorspeisenplatte für zwei. Die war, ich glaube, die hat gerade 13 Euro oder so gekostet. Und dann dachten wir, das wäre halt recht wenig. Und dann haben wir uns beide jeweils einen Hauptgang bestellt. Und weil wir so Lust auf Sushi hatten, haben wir uns dann noch zwei verschiedene Sorten Maki bestellt. Und dachten, ach komm, dann wird das gut sein, wenn wir uns das aufteilen. Und dann kam diese Vorspeisenplatte. Und in dem Moment habe ich schon die Bestellung meines Hauptgangs bereut.
Oh nein.
Die Vorspeisenplatte war schon so ausschweifen, da wusste ich schon, das wird heute eng. Und ich bin ja ein richtig guter Esser. Und die Freundin, mit der ich da war, die ist auch ein guter Esser. Wir mussten uns beide was einpacken lassen mit nach Hause. Aber es ging nicht mehr. Ich habe es echt versucht. Ich habe gekämpft. Ich habe auch meinen Reis ganz gegessen. Aber dann war Schluss. Ja, und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh Mann, normalerweise habe ich ein gutes Gespür dafür, wie viel ich packe. Aber das hat mich gekillt gestern. Und es war immer noch, also trotz unserer ganzen Bestellung, die ja wirklich ein bisschen, ne, war das immer noch so günstig. Ich glaube, ich habe da jetzt mein Restaurant gefunden.
Cool. Ja. Muss mir nachher mal erzählen, wo genau das ist.
Ja, aber jetzt muss ich gerade wieder zu meinem Frühstück zurückkommen. Das war ja eigentlich, warum ich überhaupt angefangen habe, davon das zu erzählen. Ich habe dann gestern Abend in meinem Fresskoma vergessen, mir meine Haferflocken schon mal anzusetzen für heute Morgen.
Hättest du überhaupt was essen können heute Morgen, wenn ich mich so in einem China-Restaurant, asiatischem Restaurant oder auch Masons oder so war, da kann ich am nächsten Morgen nichts essen, habe ich bis um 12 keinen Hunger.
Doch, sobald ich eine Minute geschlafen habe, ist mein Körper resettet.
Geil.
Also wenn ich auch mitten in der Nacht wach werde und wenn es dann nur 2 Stunden später oder so ist, bin ich auch schon wieder hungrig. Also sobald meine Augen einmal zu waren, denkt mein Körper sich, neuer Tag, jetzt haben wir wieder Hunger.
Oh nee, das kann ich nicht. Ich kann sogar abends mit Hunger ins Bett gehen, also sogar mit knurrendem Magen und stehe morgens auf und habe keinen Hunger mehr.
Oh Gott. Oh, das lässt sich schon nah an die Kante Psycho kommen.
Ja, irgendwie doch geht das ganz gut. Also dann halte ich nicht bis 12 Uhr oder so durch, aber ich muss dann so bis um 8, halb 9 muss ich nichts essen. Auch wenn ich dann um 5 oder, warum ich momentan um 5 Uhr wach bin, weißt du, wie früh das ist?
Ja.
Und dann drehe ich mich nochmal um und mein Körper sagt, hallo, ich bin wach, lass uns aufstehen. Oh, und ich habe dann auch keine Ruhe im Hintern, ich muss dann aufstehen. Also kann mich dann auf die Couch legen tatsächlich, aber dann so im Bett rumdrücken, nee, kann ich nicht.
Kann ich verstehen, aber 5 ist schon richtig früh. Also wir sind beide Frühaufsteher, haben wir auch schon öfter erwähnt, aber das ist selbst für unsere Verhältnisse früh.
Also ich bin dann auch wach, ich bin dann auch nicht schlecht gelaunt, aber ich denke mir einfach, es ist noch dunkel. Bis 6:30 hätte es auch getan.
Mhm.
Ach, naja.
Ja. Es wird besser, egal, wenn die Sonne aufgeht. Aber heute ist sie auch aufgegangen. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Ich sehe aus dem Fenster raus und ich sehe einen ansatzweise blauen Himmel.
Das stimmt. Das finde ich auch schön.
Das macht mich sehr, sehr glücklich gerade.
Ja.
Drachenstunde. Der Fantasy-Podcast.
Hast du die Zusammenfassung von Kapitel 32 im Kopf?
Schnackseln.
Klar, deswegen habe ich dich gefragt.
Zusammenfassung, check. Nee, Quatsch. Gut. Also,
kam noch ein bisschen was vorne dran.
Ja, das kriege ich noch hin. Das habe ich noch auf dem Schirm. Also, die Violet ist zu Zayden aufs Viadukt gegangen, um ihn aus seinem, wie nennen wir es denn, aus seinen Gedanken, seinem schlechten Tag so ein bisschen rauszuholen. Es war ja diese Wiedervereinigungsfeier von King Tory am Beskai War College. Und Zayden hat natürlich so gar keine Feierstimmung empfunden, weil für ihn ist das ein Tag, der ihn daran erinnert, dass sein Vater halt gestorben ist. Exekutiert wurde. Müssen wir ja nicht beschönigen.
Richtig.
Und Violet hat sich endlich eingestanden, was sie genau für ihn empfindet, ist dann raus zu ihm aufs Viadukt und Zayden hat erstens fast einen Herzinfarkt bekommen, hat sich dann auch dazu entschlossen, bevor die sich hier noch runterstürzt, um ihren Punkt klar zu machen, gehe ich lieber mit ihr runter und dann haben sie direkt ohne Umwege gerade die Treppe hoch zu seinem Zimmer genommen und dort wurde dann geschnackselt.
Ja.
bis der liebe Garrick die zwei unterbrochen hat. Mit den Worten, wir werden angegriffen.
Mhm. Und dann ist da reg ich mich jetzt noch, ich glaube, eine halbe Seite drüber auf.
Ach so, dann überlasse ich dir gleich nach unserer Trigger- und Spoilerwarnung direkt mal das Feld, oder?
Gerne, gerne.
Ja gut, die kann ich auch schnell abhaken. Da das hier so ein bisschen mehr ein Laberkapitel, ein Hinführungskapitel zu dem eigentlichen Ende des Buches ist, gibt's wenig zu triggern. Es gibt Dane.
Dane,
ja genau, den habe ich auch nicht vergessen. Konnte ich leider nicht.
Nee.
Aber
der ist in diesem Kapitel leider nicht zu überhören, übersehen.
Nein, aber das war's. Trigger ist Dane und Spoiler läuft bei mir jetzt einfach bis Ende des Buches, muss ich gestehen. Weil ich da so zwei, drei Gedanken jetzt schon in diesem Kapitel hatte, wo halt schon das Weitere drin vorkommt, beziehungsweise muss mit besprochen werden.
Ja, Vorwort ist von Major Ephendra, mal wieder, hatten wir schon lange nicht mehr. Dachte ich, die Gute oder der Gute, wir wissen das ja immer noch nicht, ist mal wieder da. Ja. Leitfaden für den Reiterquadranten, immer noch die unautorisierte Ausgabe, was auch immer das noch bedeutet. Und das Vorwort passt nicht. Es sagt nämlich aus, dass, wenn man die Siegelkraft nicht kontrollieren kann, dass das genauso gefährlich sein kann, wie keine zu entfalten. Mhm. Ich finde es sogar noch ein bisschen gefährlicher, wenn du keine hast, dann gehst du halt in Flammen auf und hast Pech gehabt. Wenn du eine hast, die du nicht kontrollieren kannst, wie jetzt hier diese Blitze, dann ist es auch für dein Umfeld wesentlich gefährlicher.
Mhm. Ich meine, wir hatten ja auch das ganz simple Beispiel, dass als das Riddock fast erfroren ist, beziehungsweise zur Eisskulptur geworden ist, als ein anderer Reiter seine Siegelkraft mitten im Unterricht manifestiert hat. Und natürlich, klar, im ersten Moment kann ja kaum einer seine Siegelkraft kontrollieren. Also ich möchte auch dem Kadetten da jetzt keine Schuld zuschieben. Aber der hat eins manifestiert, aber so explosionsartig, dass er fast seine halbe Reihe in Eisskulpturen verwandelt hat. Und wie du jetzt sagst, je kräftiger halt oder je mächtiger die Siegelkraft, desto schlimmer kann es auch für meine Umgebung werden. Ich meine, bisher hat Violet Gott sei Dank nur Bäume abgefackelt.
Fenster zersplittert.
Genau, aber
Vorhänge in Feuer, am Feuer gefangen, aber das ist ja alles noch okay.
Genau, aber ganz theoretisch hätte sie ja auch jederzeit einen Menschen treffen können, der da gerade übers Feld geschwebt ist.
Drache.
Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Drache vom Blitz getroffen wird?
Boah, keine Ahnung. Aber so cool kann das nicht sein.
Nee, aber ich glaube nicht, dass die davon sterben würden, oder?
Boah, weiß ich nicht. Kommt vielleicht drauf an, wie mächtig der Blitz ist. Bei den Weibern ist das ja was anderes, weil die ja aufgeladen sind. Aber
ja,
bei
deswegen.
Den Drachen, keine Ahnung.
Kam das irgendwann mal im Buch vor, dass irgendwie darüber gesprochen wurde? Ich meine, passiert ist es nicht, daran könnte ich mich, glaube ich, erinnern. Aber dass darüber gesprochen wurde, wie viel Schaden sie mit ihren Blitzen bei Drachen anrichten kann.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber hast du den unfassbar guten Kommentar bei Spotify gelesen unter der neuesten Folge? Also neuesten von Kapitel 31, Teil 2.
Ich habe da ein paar Kommentare gelesen.
Zu Heatons Siegelkraft.
Nein, den habe ich da nicht gelesen.
Boah, ist der gut. Pass auf, die Theorie ist, was ist, wenn Heatons Siegelkraft nicht ist, unter Wasser atmen können, sondern ohne Sauerstoff atmen können? Und wir wissen ja, dass dem Archiv jeglicher Sauerstoff abends entzogen wird und dass das nachher die Siegelkraft sein kann, für Dinge zu stehlen. Ich fand die so gut.
Oh ja. Vor allem kann man dann ja sogar sagen, dass er selbst die einfach falsch interpretiert hat. Weil woher soll er es denn wissen, wenn er es nur in einem Setting ausprobieren konnte?
Mhm.
Oh. Also warum sind die Person, manche Leute so kreativ?
Ja, frage ich mich auch. Die Person hat leider keinen Namen bei Spotify drin, sondern nur so Buchstaben. Deswegen an der Stelle, ich glaube, du weißt, dass du gemeint bist. Vielen, vielen Dank für die geile Theorie.
Das ist ja
aber cool. Mega. Fand ja, ich richtig geil.
Ja, die ist echt gut. Weil wir gehen ja immer davon aus, schon bei Violet, dass teilweise die Leute ihre Siegelkraft fehlinterpretieren oder einfach nur in einem bestimmten Setting kennenlernen und dadurch darauf schließen, okay, meine Siegelkraft ist das oder das. Aber wie hätte Heaton das mal anders ausprobieren sollen? Ich meine, da bietet sich ja nicht viel dafür an.
Genau. Ja. Aber zu Violet haben wir ja auch ein cooles Reel bekommen. Was das wohl bedeutet, fand ich auch nicht schlecht. Und ein paar richtig gute Theorien noch, worüber wir jetzt nicht sprechen können, weil zu viel Spoiler. Aber Leute, ihr habt geile Ideen und danke, dass ihr sie mit uns teilt.
Ja, nee, cool. Den Kommentar zu Heaton hatte ich auch wirklich noch nicht gelesen. Ich versuche ja auch regelmäßig durchzugehen, aber der ist mir bis jetzt durch die Lappen gegangen.
ich dachte, wir sehen uns heute, dann hätte ich dir die ganzen neuen Kommentare mal gezeigt, weil ich krieg die ja jetzt der Reihenfolge, wie sie ja, geschrieben angezeigt. Worden sind, angezeigt. Aber da wir uns jetzt heute doch online treffen, dachte ich, ich muss dir auf jeden Fall dann so davon erzählen.
Ach cool. Nee, das ist echt eine tolle Idee. Richtig ich liebe geil. Die Kreativität von Leuten. Ist einfach besser auch als unsere.
Definitiv. Aber deswegen machen wir ja den Podcast, um uns, also die Theorien, die uns gesagt werden, zu verbreiten.
Wie ein Sprachrohr eigentlich. Ja, da können wir mitkommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde, es gibt Siegelkräfte, die auf jeden Fall noch gefährlicher sind, wenn sie unkontrolliert sind. Und wie gesagt, Violet, die hätte schon den ein oder anderen unbewusst töten können mit ihrem Schnackseln.
Apropos Schnackseln, wir sind noch in Zaydens Zimmer. Und wir erinnern uns, dass Zayden nach kurzem Gespräch mit Garrick seine Hose angezogen hat. Seine Lederhose, was wir letztes Mal schon wirklich uncool fanden. Erstens, der ist verschwitzt. Die sind übersät mit jeglichen Körperflüssigkeiten vermutlich, eventuell. Fanden wir jetzt nicht ganz so cool. Aber gut, was will man denn machen, wenn man kurz vorm Krieg ist? Violet zieht sich ebenfalls an. Bei der finde ich es nicht ganz so schlimm, weil die hat eine Ausgehuniform an und so einen Rock. Das ist immer noch nicht hygienisch, aber nicht ganz so schlimm. Ich hatte aber auch vergessen, dass die sich alle nochmal umziehen können.
Ja, also das mit dem Umziehen, das hatte ich sogar noch auf dem Schirm, aber es war einfach, wie du sagst, so dieser erste Moment, dass Zayden einfach diese Hose instant anzieht. Da hätte er sich auch einfach mal kurz eine Decke umlegen können oder was, weiß ich. Die haben ja auch Handtücher bestimmt, wenn die duschen gehen. Also ich glaube schon, dass die ausgestattet sind mit so normalen Produkten. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, wie du sagst, mit diesem allem, was gerade an mir kreucht und fleucht, dann in diese Lederhose reinzuspringen. Das ist ja einfach mein Problem.
Ich bin immer noch davon überzeugt, dass du auch so schnell nicht in eine Lederhose reinkommst, wenn du so verschwitzt bist und allem. Das kann mir keiner sagen. Ich will es auch nicht ausprobieren.
Nee.
Aber jetzt mal ehrlich, eine Boxershorts hätte ja auch gereicht. Es ist Garrick. Garrick und der, die haben sich wahrscheinlich schon 8 Millionen Mal nackt gesehen. Weißt du?
Natürlich.
Ich verstehe es nicht. Aber gut. Violet hat sich dann jetzt auch mal schnell angezogen. Sie schnallt sich auch irgendwie gar nichts um, sondern sie zieht sich nur an und will wissen, wie spät es ist. Ja, es ist 4:15. Vivi ist gerade verschwunden. Vivi, willst du nicht mehr mit mir telefonieren?
Sorry, du warst
willst
weg.
Willst du nicht mehr mit mir telefonieren?
Doch, du warst irgendwie auf einmal weg.
Aufnahmen laufen noch. Gut.
Ja, ich habe auch laufen lassen. Ich habe noch gehört, Violet zieht sich auch irgendwie nur an. Das habe ich noch gehört.
Genau. Sie zieht sich an, sie zieht sich nicht mal ihre Oberschenkelscheiden an. Also so die Waffen lässt sie gerade erstmal weg und will wissen, wie viel Uhr es ist. Es ist 4:15. Also die haben jetzt wirklich, also keine Ahnung, 23 Stunden, 22 Stunden nicht geschlafen.
Ja.
Und die werden auch so schnell nicht schlafen. Vielleicht für einen Krieg, klar, da ist Adrenalin drin und so. Klar, verstehe ich alles. Aber wie gut das ist, aber naja, wusste ja auch keiner. Und sowohl Zayden als auch Violet kommen nicht auf die Idee, mal ihre Drachen zu fragen, was los ist. Jetzt fängt mein Rant schon an. Sie denken immer noch, dass es Krieg ist. Und da wird nicht mal ein Gedanke dran verschwendet, dass irgendwas an dieser ganzen Story nicht stimmen kann. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Null. Nada niente.
Nee. Also bei Violet kann ich es noch halbwegs verstehen, weil wir haben ja schon öfter gemerkt, wenn die so ein bisschen panisch wird oder irgendwas so ihre Aufmerksamkeit komplett fesselt, dass die dann diesen Tunnelblick hat. Aber von Garrick und Zayden hätte ich definitiv mehr Weitblick erwartet.
Ja, aber mittlerweile sind die ja wirklich raus aus ihrer Schnackselstimmung, sage ich jetzt mal. Blut ist wieder da, wo es hingehört. Ne, du hast ja dann so einen Adrenalinkick und selbst, also spätestens dann, sollte doch auch der Verstand wieder eingesetzt haben.
Ja, da
haben
dir vollkommen recht.
Absolut gar nichts von ihren Drachen gehört. Mir kann doch keiner sagen, dass Taryn, The Galen und Darna nicht anschlagen, wenn Krieg ausgebrochen ist.
Ja. Haben die vielleicht irgendwie wieder eine Order, dass die Drachen vielleicht gar keinen Kontakt aufbauen dürfen? Ich meine, das kann ja gut sein, dass im Sinne der Wargames, dass vielleicht vorher von oben her die Ansage kam, dass die Drachen blockieren müssen.
Dann ist das doch noch ein Grund mehr, an die Wargames zu glauben und nicht an Krieg.
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass du dann vielleicht schon die Wargames irgendwo im Kopf hast, Aber du kannst ja dann nicht sicher sein. Vielleicht ist
aber sie fragen doch nicht mal ihre Drachen, Vivi. Sie fragen sie nicht mal.
Vielleicht spüren sie schon, dass da blockiert ist.
Nee, das kann mir keiner sagen.
Ja, also von Zayden und Garrick habe ich mehr erwartet in dem Moment, weil die sich eigentlich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen sollten.
Violet hat ja kein Flugleder dabei oder an. Sie hat ja nur die Ausgehuniform. Die hält nicht sonderlich warm. Wir erinnern uns an den riesen Beinschlitz. Immerhin hat sie ja theoretisch ihre Weste an, was schon mal gut ist. Und jetzt bekommt sie die Flugjacke von Zayden, da der sich sicher ist, okay, die wird jetzt erstmal reichen. Du wirst aber, wenn wir wirklich angegriffen werden, wahrscheinlich nicht ewig lang draußen sein. Ja, Violet hat direkt Angst um ihn. Ich finde, sie zweifelt auch immer ein bisschen zu viel. Also klar habe ich Angst um meine Liebsten, wenn sowas ist, aber bei ihr finde ich es immer ein bisschen drüber. Die sind ja in einem Kriegsgeschehen oder einem Kriegsszenario und er hat jetzt auch nicht die schlechteste Siegerkraft und keinen schlechten Drachen.
Ja.
Ja.
Ich schwanke da immer so ein bisschen, weil mit seiner Siegekraft und seinem Drachen hat er halt auch so eine riesige Zielscheibe auf sich. Vor allem nicht nur vom Feind, sondern es gibt ja auch genug in der eigenen Armee, die ihn wahrscheinlich, wenn sie die Gelegenheit hätten, auch ganz gerne vom Feld schaffen würden. So ist ja nicht.
Ja, trotzdem ist mir das ein bisschen zu viel immer. Aber gut, sie nimmt jetzt endlich mal ihre ganzen Waffen. Macht ja auch Sinn, wenn man denkt, man wird angegriffen. Und wir hatten ja letzte Woche so ein langes Thema über Selbstständigkeit, Hilflosigkeit. Hier knöpft jetzt Zayden ihr die Jacke zu, finde ich aber okay, weil sie ist ja mit ihren Waffen beschäftigt. Also da hat das weniger mit Hilflosigkeit und so weiter und so fort zu tun, sondern mehr mit, ich habe keine drei Hände.
Ja, ich finde es auch hier so eine kleine, süße Geste, die er sich selbst gibt, um sich zu beschwichtigen. Es ist alles in Ordnung zwischen uns beiden. Egal, was jetzt passiert, zumindest das kann ich mir mitnehmen. Also ich glaube, genau. Da spielt mehr mit rein, als nur sie ist beschäftigt. Ich glaube, er braucht einfach gerade jetzt diesen Kontakt zu ihr. Und das ist so eine Art, wie er das kann für sich.
Mhm. Ja, denke ich auch. Er ist sich auch sicher, dass Segale ihn zeitnah nochmal zurückschleifen wird wegen Taren. Ja, aber ich denke mir halt so, das sagt er ja nur, um sich und Violet zu beschwichtigen. Wenn die wirklich angegriffen werden würden, dürften die Drachen auf eine Paarung, Bindung meiner Meinung nach keine Rücksicht nehmen.
Ich glaube auch, dass selbst Segale, die ja schon sehr an Taren hängt, ich meine, die zwei sind ja total süß zusammen, aber ich glaube, dass selbst Segale ihre Prioritäten in dem Moment sehr klar setzen würde, wie du sagst.
Ja. Entschuldigung, also ich kann gerade nicht zurück angreifen. Ich müsste mal zu meinem Mann. Also eine Vorstellung, um Gottes Willen.
Jetzt halten hier mal die Single-Drachen die Stellung.
Genau. Und jetzt kommt schon wieder der Satz, du wirst mein Tod sein. Also dieser Satz kam ja jetzt in den letzten Kapiteln dauernd immer nur in verschiedenen Variationen.
Ja, hier
dich
ist
zu
es
lieben,
jetzt,
also hier ist es dich zu wollen, dich zu lieben. Nachher sagt Dane ja auch noch mal eine Variation davon. Aber so dieses, du wirst mein Tod sein, beziehungsweise Violet wird Zaydens Tod sein. Diese Aussage, die kommt mir zu oft, für das sie nichts bedeutet.
Ja, wir hatten ja schon mal so grob darüber gesprochen und ich habe ja auch gesagt, wie ich mir das vorstellen könnte, sodass es trotzdem am Ende ein Happy End gibt. Und ich meine mit Happy End auch wirklich, dass die beiden noch leben. Mhm. Weil es gibt ja auch Leute, die sehen das als Happy End, wenn die beiden am Ende gemeinsam sich opfern würden. Nee, da gehöre ich nicht dazu, Leute. Ich brauche die zwei lebend am Ende dieser Buchreihe. Ja, aber es wird auf jeden Fall was dazu kommen. Da bin ich mir so sicher, dass Rebecca das auf jeden Fall nicht so oft erwähnen würde, wenn es nicht so wäre.
Ja, also Danes Variante können wir eigentlich nachher ja schon interpretieren. Aber hier an der Stelle, da fehlt uns noch Buch 4 und 5 für.
Mhm.
Sie rennen jetzt nach draußen. Adrenalin ist in den Adern. Es ist Chaos des Todes. Keiner weiß so wirklich, wer aus welchem Zimmer kommt. Also ich glaube, es haben nicht nur Zayden und Violet geschnackselt an dem Abend. Ich denke, das war ein wildes Durcheinander. Die sind jetzt alle aus verschiedenen Räumen gekommen, teilweise nur nicht aus ihren eigenen. Und deswegen fällt es auch nicht auf, aus welchem Zimmer Violet kommt.
Ja, ich finde es auch schön, dass wir lernen, wo Riddock genau war.
Ja.
Schön, dass der uns die Informationen gibt. Ich kann aber auch ihn verstehen, er tut mir so leid hier. Er freut sich so, dass er endlich die Chance hatte, weil an dem Abend ja alle Quadranten vertreten waren. Und er hat sich ja eine Person aus einem anderen Quadranten scheinbar die ganze Zeit schon so ausgeguckt gehabt. Und jetzt war die Chance da.
Aber siehste, die schnackseln. Oder war es Heiler?
Es ging doch um die Schreiber. Es ist ein Heiler.
Ja, es war eine Heilerin, stimmt.
Ich wollte
ja, okay.
gerade sagen, sind wir mal nicht zu euphorisch hier.
Ja, die Heiler haben, glaube ich, auch Skills, ne?
Beim Schnackseln?
Ja, wegen den Retreats und so.
Ach so, ja. Du meinst, die lernen dort genau die Fingerfertigkeiten, die man braucht.
Ja, und Gelenkigkeit, wenn die so ein bisschen Yoga, Pilates machen. Also ich glaube,
aber das niemand, läuft. Niemand ist beim Schnackseln so gelenkig wie Violet.
Das ist richtig. Ich finde es ein bisschen lustig, dass ihre Haare ja die ganze Zeit so strähnenmäßig ins Gesicht flattern. Zayden war ja immerhin so schlau und hat die Haare unter die Jacke quasi gemacht, dass die Jacke drüber liegt. Und ich denke mir, hat die denn nicht ein Haargummi parat oder irgendwas, um die schnell zuzubinden?
Ich würde es doch hoffen. Ich meine, sie hat zwar vorher nur Haarnadeln rausgezogen, also sie hatte ja diese Hochsteckfrisur, die Quinn ihr gezaubert hatte, aber ich hoffe doch so, als Frau, ich habe zum Beispiel ganz oft, wenn ich rausgehe, immer irgendwo ein Haargummi, entweder ums Handgelenk oder in der Hosentasche. Ich glaube, ich habe auch Haargummis in 5 Taschen verteilt. Gut, eine Tasche hatte sie nicht dabei und sie hatte wahrscheinlich auch nicht im Rock eine Tasche. Aber allein so ein Stück Stoff hätte es ja schon getan.
Ich wollte gerade sagen, man hätte kreativ werden können, wenn man gewollt hätte. Aber gut. Birdog, haben wir schon gesagt, ist echt pissig, denn er ist leider bei der Heilerin nicht zum Zug gekommen. Bei mir ist es eine Frau.
Gut, bei mir steht halt Healer und das ist, im Englischen ist es ja nicht spezifisch, ob es eine Frau oder ein Mann ist.
Und das frage ich mich gerade, weil es wird ja oft gesagt, Riddock ist schwul und nicht bi.
Ich dachte, aber er wäre bi.
Dachte ich auch. Ich weiß halt jetzt nur nicht, ob im Deutschen vielleicht das hineininterpretiert wurde, bis zu dem Punkt, an dem es klar war, er mag doch lieber Männer. Mhm. Oder ob Rebecca was gesagt hat, weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
Nee, das weiß ich auch nicht. Also ich hatte spontan so die ganze Zeit auf dem Schirm, dass er bi ist.
Ja.
Aber da es bei mir im Englischen, wie gesagt, nicht erkennbar ist an der Grammatik, was es in diesem Fall hier ist, keine Ahnung. Können wir ja nur mit der deutschen Übersetzung gehen.
Sie treffen sich jetzt quasi alle auf dem Appellhof. Zayden geht zu der Führungsriege. Und Violet ist ja zusammen mit ihrer Staffel. Die kommen jetzt alle nach und nach. Liam ist auch schon da. Und sie fragt ihn, hattest du eine gute Nacht? Was ist das für eine dumme Frage? Also das ist doch mal dämlich.
Ja,
also keiner der Rebellionskinder wird eine gute Nacht gehabt haben, außer vielleicht Zayden.
Ja, gut. Liam deutet ja dann sehr, sehr klar an, dass er auch geschnackselt hat, sonst würde er nicht so rot anlaufen. Aber die ganze Frage, wie du sagst, war auf so vielen Ebenen in dem Moment einfach unangebracht. In dem Moment denkt sie ja noch, sie werden angegriffen. Da hätte ich an alles gedacht, aber doch nicht daran, jemanden zu fragen, was so nachts lief oder wie gut's war.
Aber das machen die ja alle hier.
Ja.
Die sprechen ja die ganze Zeit nur, wer mit wem wie gut geschnackselt hat. Kein Wort über den möglichen Angriff. Also ich hätte da wirklich anderes im Kopf und würde fragen, wer greift uns an? Wie geht's jetzt weiter? Habt ihr schon Infos?
Ja.
Nö. Also es geht ja noch drum, die Frage ist ja noch kurz, weiß jemand, wo Dane ist? Ja gut, die Staffelführer sind natürlich auch bei der Führungsriege. Dann kommt Rhiannon und es checkt ja auch keiner, bis auf Rhiannon, dass sie nicht ihre Flugjacke anhat. Die ist doch riesengroß, die müsste 20 Nummern zu groß sein. Ja, und Rhiannon checkt das dann aber, fällt direkt auf. Ja gut, Oversized ist jetzt halt auch nicht so der Reitertrend, ne? Also die tragen ja eher eng als weit. Liam hat das direkt gehört. Violet versucht sich ja jetzt irgendwie rauszureden, dass das nicht Zaydens Jacke ist. Aber Rhiannon durchschaut das natürlich relativ schnell. Und sie gibt's ja dann auch zu. Aber wie gesagt, geiles Thema für das, dass sie eigentlich gerade, Stand jetzt, ja noch denken, sie sind im Krieg.
Ja, es passt auch gar nicht zu dem vorher. Weil als Garrick an die Tür geklopft hat, sind die zwei ja direkt völlig ins Adrenalin verfallen. Damit, wie du sagst, damit wir dann jetzt hier in Formation kommen und auf einmal jegliches Adrenalin vergessen. Nein, da konzentrieren wir uns doch eher mal darauf, wer mit wem wie gut geschnackselt hat. Super. Aber dass sie auch hier direkt nach Dane fragt, es hat mich schon genervt. Da ging schon die Genervtheit von mir los.
Warum? Nadine fragt doch nach Dane.
Nee, Violet fragt Nadine.
Ich hab das. Ah ja, stimmt. Hoppala.
Das
ja, aber vielleicht auch wegen der Flugjacke. Weil der Move von Rhiannon gleich ist echt gut.
Welcher Move?
Sie reden ja jetzt noch miteinander. Beziehungsweise jetzt kommt ja erstmal noch Pancheck, Günther Aethys und die Geschwaderführer. Die stehen ja auf dem Podest. Und Zayden gibt ihr mental rüber, pass auf, es sind die Wargames. Ja gut, was soll's denn auch sonst sein? Und jetzt kommt doch schon Dane. Und Vee geht doch dann so an ihre Schulter. Ach ja, hallo, Aethys. Und stützt sich dabei so auf die Schulter, dass ihre Hand nämlich Zaydens Abzeichen verdecken.
Ah, aber da zu dem Zeitpunkt, als sie Nadine nach Dane gefragt hat, hat sie von Rhiannon ja noch gar nicht, sag ich mal, gehört gehabt, wie offensichtlich das mit dieser Jacke ist. Meinst du, die hat da echt von sich aus schon dran gedacht? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass sie das selbst null auf dem Schirm hatte, wie offensichtlich diese Jacke ist. bis Rhiannon sie darauf hingewiesen hat.
Ich glaube schon, dass sie das so ein bisschen im Hinterkopf hatte und dass sie schon Angst vor Dane hat, was man ja auch so ein bisschen anhand der Reaktion gegen Ende des Kapitels merkt.
Ah, so. Ich dachte einfach, aber sie würde sich ein bisschen Sorgen machen, weil sie ja denkt, sie werden angegriffen und hätte so ein bisschen ihre Bemutterung wieder angefangen. So, oh,
kann auch
hat
sein.
Hat jemand Dane gesehen? Wo ich mir schon dachte, oh, und es geht los, die Aggressionen.
Ja, nee, kann aber auch gut sein. Wir wissen ja, dass Aethys das Ganze sich ausgedacht hat, aus gutem Grunde. Denn er will ja auch Zayden testen und ihm eine Falle stellen. Und Dane weiß ja darüber Bescheid. Was mir damals noch nicht klar war.
Da müsste ich jetzt, glaube ich, mit meiner Theorie/Frage kommen.
Mhm.
Darf ich? Mhm. Okay. Ich habe mich, seit ich das Buch das erste Mal gelesen habe, gefragt, an welchem Punkt kann Dane diese Info von Violet bekommen haben? Ne?
Ja.
Weil es war ja spezifisch auf diesen Stützpunkt F-Bein bezogen. Und jetzt, nachdem wir die Kapitel so ausführlich besprochen haben, ist mir beim Zusammenfassen aufgefallen, hä? Die hat doch erst vor ein paar Seiten gefühlt, weil ich hatte das noch so präsent, erfahren, dass Zayden damals in F-Bein war. Und dann habe ich genau geguckt und weißt du, wann Violet diese Info erhalten hat von Zayden, wo er war? Das war erst in Kapitel
29?
Nee, 28? Sogar 31.
31
es
erst?
Es war Kapitel 31 erst, für alle, die das Buch lesen und nicht auf Kindle. Das war auf Seite 422. Das war, als sie den Brief von Escher gefunden haben. Als er nach dem Schnackseln am nächsten Tag in ihr Zimmer gekommen ist. So, und jetzt kommt nämlich dann mein eigentlicher Gedanke. Das einzige Mal, dass Dane sie danach anfasst, ist, als wir beide wollten positiv sein. Nämlich, als er ihr Outfit bei der Wiedervereinigungsfeier komplimentiert.
Stimmt.
Korrekt. Und da war ich so pisst, wie ich das realisiert habe.
Mhm.
Ja, und dann ist auch nämlich klar, dass ihm doch nicht die Gesichtszüge entglitten sind, weil ihm Liam so leid getan hat oder weil er den zwei helfen wollte, sondern weil er in dem Moment das gehört hat und musste die zwei recht zügig loswerden, um zu Papi petzen zu gehen.
Dann hat er wahrscheinlich vorher schon einmal geguckt in ihrem Kopf, als dieses, wann war das, Kapitel, boah, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10, 11, 12?
Ja.
Als die drei kamen. Das hat er, denke ich, schon auf dem Schirm gehabt und hat wahrscheinlich dann schon gemeldet. Und dann hat Papilein gemeint, find mal raus, wo die waren. Und dann jetzt, das ist ja nicht viel, einmal zack, schnell gekramt, Aethys, das ist ja noch sehr nah im Kopf.
Das war, glaube ich, sogar am selben Tag morgens oder einen Tag vorher nur, als Zayden Violet diese Info gegeben hat. Also das war dann wirklich recent. Und ich war so angepisst, als mir das aufgefallen ist.
Ja gut, zwischen Schnackseln und Wiedervereinigung ist, glaube ich, eine Woche, 10 Tage oder so. Aber trotzdem, das ist ja wirklich recent. Also da ist ja zwischendrin nichts Grandioses passiert.
Mm, ja.
Ich frag mich dann nur, entweder schauspielert er gut zum Schluss, dass er von ihr und Zayden nichts weiß, oder er hat das wirklich nicht bei ihr gesehen.
Ich glaube ja immer noch, dass er sehr spezifisch auch kann suchen.
Mm.
Also ich glaube nicht, dass er, wenn er dich angreift, dass ihn alles überflutet, was in den letzten Tagen bei dir abgegangen ist. Weil das würde ja auch so schnell gar nicht an Informationen verarbeitet werden können. Irgendwo muss da ja ein Filter drin sein in der Sache. Und
ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass er nicht so ganz genau gesehen hat, was bei den beiden lief.
Hm.
Vielleicht war ja auch genau das so diese Grenze von recent. Vielleicht hat er ja dieses Gespräch gesehen, wo die sich unterhalten haben, aber das war ja schon der Tag danach.
Hm.
Vielleicht hat er die Nacht davor nicht mehr gesehen, aber bist du jetzt mit mir? Bist du auf dem Aggro-Dane-Trip? Dass er wirklich
klar.
Dass er wirklich dieses bei der Wiedervereinigung genutzt hat, um da diese Info, die ihm gefehlt hat, zu bekommen.
Ich bin da voll bei dir. Ich bin trotzdem in Buch 2 und später vor allem in 3 der Meinung, dass er die Kurve bekommen hat.
Ja, aber das hier hat mich ins Herz getroffen, weil ich war einmal bereit, auf den positiven Dane-Zug aufzuspringen und hab zu dir gesagt, komm, vielleicht war er hier wirklich nur nett, hat ihr Outfit komplimentiert und wollte wirklich mal Liam helfen, aus einer unangenehmen Situation zu kommen. Und dass er genau dieses eine Mal, wo ich versuche, nicht zu paranoid zu sein, dass das eigentlich der Moment war, wo er das Todesurteil unterschrieben hat. Boah, das hat mich richtig getroffen.
Ja. Dane kommt ja jetzt rüber. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Rhiannon verdeckt ja gekonnt das Emblem. Also, man muss ja dazu sagen, Zayden hat schon nicht viele Abzeichen auf seiner Jacke. Mag er ja nicht. Also, und die haben ja auch keinen Namen auf der Jacke. Das wäre ja ein bisschen zu offensichtlich für Feinde. Er trägt ja nur das Emblem vom 4. Geschwader und von Geschwaderführer.
Ja.
Auf der Jacke. Und die 3 Sterne für 3. Jahr. Die 3 Sachen sind's, mehr ist es nicht. Das lässt sich recht gut mit einer Hand abdecken. Aber Dane wäre das, finde ich, in dem Moment eh nicht aufgefallen. Der hat doch nur im Kopf, dass er jetzt prestigereich das Ganze gewinnen will. Augen für was anderes hat der meiner Meinung nach gar nicht mehr. Penchek verkündet jetzt, dass das Szenario, das sie hier gerade fahren, sehr ähnlich zu einem realen Angriff ist. Also auch der Ton und wie das Ganze vonstatten geht. Und dass, wenn die Grenzen gleichzeitig angegriffen werden, dass dann alle auch in den aktiven Dienst müssen, egal in welchem Jahr sie sind. Und da unser lieber Günther sich das Ganze ausgedacht hat, darf der jetzt auch das Szenario verkünden.
Ich glaube halt, dass Günther das so liebt, dass er gerade darf, da aufs Podium und vor diesem ganzen Reiterquadranten mal kurz erläutern, wie toll seine Idee war und wie wichtig er ist. Oh, der geht mir ja null ab. Also wenn Dane so die Mini-Version von Aethys ist, Günther ist so Endgegner. Wenn ich den Namen lese und höre, denke ich mir schon, es wird ein Scheißkapitel.
Ja, deswegen wundert es mich aber jetzt auch nicht, wie Dane geworden ist und dass der jetzt in Buch 1 wirklich noch so eine Arschgeige ist. Wenn du so ein Vorbild hast, schwierig anders zu werden.
Ja, da bin ich so halb bei dir. Natürlich wirst du extremst geprägt von den Menschen, die dich erziehen oder auch von deinen, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Vorbildern. Und sein Vater ist ja ein Riesenvorbild für ihn, was der militärisch erreicht hat und ne, bla bla bla. Sehe ich alles genauso. Aber ich glaube, am Ende vom Tag kannst du dich trotzdem moralisch entscheiden, in welche Richtung du gehst. Und Dane hat sich in Buch 1 konstant falsch entschieden. Und das ist das, was ich ihm vorwerfe. Das bringt mich auch immer wieder zurück zu einem meiner Lieblingssätze. Eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Ich kann verstehen, warum ein Mensch so geworden ist, wie er ist, aber es entschuldigt nichts, was er macht.
Weiß Dane, das habe ich nämlich nicht mehr auf dem Schirm, dass sein Vater ihn jetzt in den Tod schickt bezüglich, was hinter der Grenze ist. Also nicht Greifenreiter, sondern Venini und Weivern.
Ach so, so meinst du das.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass er schon befürchtet, dass dort sowas passiert, weil sonst würde er nicht so schlimm reagieren.
Ich glaube aber, er weiß nichts über Weivern und Venini.
Ja, aber er muss trotzdem ja irgendwie wissen, dass das quasi einer Exekution gleichkommt. Sonst würde er ja nicht so panisch reagieren, als weil er die Entscheidung trifft, mitzugehen.
Das stimmt, aber bei Greifenreiter bin ich immer noch der Meinung, da müssen wir auch nachher kurz drüber sprechen, dass da die Reiter ja schon eine Chance haben.
Ja, gebe ich dir recht. Aber trotzdem macht er sich ja genug Sorgen in dem Moment, wo ihm klar wird, dass er nicht nur den verhassten Zayden und seine Crew dorthin schickt. Von daher weiß er genug, damit er hätte hier eine andere Entscheidung treffen können.
Ich weiß, ja, ist okay.
Und deswegen, Günther Aethys ist ein Faktor, natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, aber Dane hatte genug Möglichkeiten, hier einen anderen Ausgang herbeizuführen und hat keine Abzweigung, selbst kurz vor Schluss hier, genommen.
Ja, ich habe immer noch so ein bisschen ein Problem. Ich will ihn nicht rechtfertigen, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich doch noch was zu seinen Gunsten sagen will. Gerade in diesem ganzen Szenario und wie das auch damals mit Fenn und so abgelaufen ist, hast du aber, glaube ich, auch als Sohn eines Generals, er ist in dem Colonel. Fall noch Colonel, oder beziehungsweise aber auch eine Adoptivfamilie in Anführungszeichen mit General Sorengay, dass du da schon Angst hast, wenn du dich jetzt gegen deinen Vater stellst, dass das dann sehr, sehr böse für dich ausgehen kann. Ich will nicht gut heißen, was er hier gemacht hat. Absolut nicht. Aber ich finde, das darf man nicht ganz vergessen, was der eventuell alles abwägen muss. Dass er hier die falsche Entscheidung getroffen hat, ja, auf jeden Fall. Ich würde gern seine Sicht in Buch 1 mal lesen.
Mhm.
Ich kann mir nicht vorstellen, so wie das nachher in Buch 2 und 3 ist, dass der das mit einem Lächeln und gerne alles gemacht hat.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, seine Sichtweise wäre sehr interessant, aber es wären so viele Sichtweisen interessant, da darf ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, was wir alles an Sichtweisen könnten haben. Also
außer Aethys. Aethys Senior brauche ich nicht zu lesen.
Nee, aber es wären, ganz viele andere wären aber super interessant, ja, tatsächlich.
Ja, ja. Pilo Penchek.
Ja gut, er hat ja eh seine Memoiren geschrieben. Vielleicht können wir das Buch ja irgendwann noch bekommen. Die guten Memoiren von Pilo Penchek.
Ja, das wäre geil.
Ja, ich glaube, dass du von uns beiden der verständnisvollere bist oder definitiv nicht so
nachtragend.
Nachtragend, ja. Ja, da bin ich ja auch ehrlich. Ich glaube, dass auch das so der Knackpunkt bei uns beiden ist, warum wir bei Dane immer an diesen Punkt kommen, wo wir uns so gabeln. Mhm. Und ich denke, das wird sich auch wahrscheinlich durch die ganze Buchreihe nicht ändern, dass du von uns beiden viel schneller Verständnis für ihn aufbringst als ich.
Ja, wahrscheinlich. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Müsste da, glaube ich, in manchen Dingen härter sein. Aber ja, ich glaube, das macht es ja auch bei uns immer interessant, weil es dann so viele Sichtweisen gibt und nochmal eine andere Richtung, in die man denken kann.
Ja, natürlich, das macht uns doch einfach jetzt zum Dreamteam, Tiffy.
Ja, total.
Sollen wir weitermachen, bevor wir uns zu sehr gegenseitig loben?
Genau, machen wir. Ich würde mal das Szenario von dem guten Colonel Günther Ettes verkünden.
Mach das.
Ich habe leider keine Schriftrolle wie er. Also, das Szenario ist, das sah eher geradeaus wie Wingardium Leviosa, aber guck mal, falsches Buch.
Entschuldigung, das war meine ausgerollte Schriftrolle.
Ach so.
Wie bei Traumschiff Surprise, weißt du, wenn der da steht beim Turnier. Sir Feather.
Super. Also, die Schutzzauber sind gefallen. Es ist ein beispielloser, mehrstufiger Angriff. Schwärme von Greifenreitern haben Dörfer überfallen. Es gibt massenhaft Verluste von Zivilisten und Infanterie. Die armen Infanteristen haben auch nicht überlebt. Und es gibt auch schon einige tote Reiter. So ein bescheuertes Szenario kann sich nur Günther ausdenken. Die Greife kommen doch gar nicht über die natürlichen Grenzen teilweise hinweg, weil die gar nicht so hoch fliegen können. Beziehungsweise auch nicht so lange so hoch. Also ist das ja schon mal bescheuert. Dann bin ich der Meinung, die Drachen sind wesentlich stärker als die Greife und könnten aus den Greifen relativ leckere Brathähnchen schnell machen. So à la Mulan, einmal genau, und dann macht es nicht mehr sondern ne? Also so. Und diese Vielzahl an Reiter, wir haben ja ausgerechnet, wie viel, also oder ungefähr uns Gedanken gemacht, wie viele Reiter da im Land sein müssen. Die müssten doch so überlegen sein durch ihre Siegekraft und ihre Magie, dass dieses Szenario meiner Ansicht nach gar keinen Sinn ergibt.
Ja, ich weiß nicht. Also die Drachen sind in meinen Augen auch mächtiger als die Greifen. Punkt. Bin ich bei dir. Die Siegelkräfte sind auch einfach richtig cool. Punkt. Aber ich finde, spätestens in Buch 2 kommt so dieser Punkt, wo man merkt, dass man schon so rein aus Prinzip die Greifenreiter ein bisschen unterschätzt hat. Findest du nicht?
Ja, klar, natürlich, gebe ich dir vollkommen recht. Gerade durch, was die mental so machen können, bin ich voll bei dir. Dennoch können die Greifenreiter, glaube ich, zahlenmäßig nicht so riesengroß und viel sein wie die Drachenreiter, oder?
Ich werfe mal kurz ein Blickchen auf die Landkarte.
Danke.
Ja, tatsächlich, allein schon von der Landesgröße her, ist eine Wahr fast doppelt so groß, wenn ich es jetzt so abschätzen müsste. Also, ja, bin ich bei dir. Wahrscheinlich haben die allein schon zahlenmäßig ein Problem, so viele zu stellen.
Ja. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber nicht schlimm, stirbt ein Reiter, stirbt auch der Greif. Also das ist ja nicht wie bei den Drachen. Reiter weg, Drache lebt weiter, Drache bindet neu. Nein, Reiter stirbt, Greif tot.
Und die Greifenreiter sind die ganze Zeit schon an doppelten Grenzen am Kämpfen, weil die ja direkt diese Grenze mit den Ödlanden auch haben. Mhm. Also, wie du sagst, selbst wenn die eine gute Nachwuchsstrategie hätten an Greifenreitern, haben die aber auch deutlich mehr Verluste wahrscheinlich zu verbuchen.
Mhm.
Ja, doch, hast du recht. Geh ich
und
mit.
Und Colonel Athos weiß ja über das alles Bescheid.
Ja, ich glaube, Colonel Ates hat hier einfach für sich ein Fantasy-Buch geschrieben. Dem sind auch ein paar Ideen gekommen. Nah dran an Rebecca.
Aber ich find's witzig, dass Rebecca uns so mag, dass sie auch reinschreibt in Violets Sicht, er trägt in puncto Melodramatik ziemlich dick auf. Ich feier's so sehr. Dieser Satz von Rebecca, der kam an der richtigen Stelle.
Ja. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass Violet zu dem Zeitpunkt eigentlich noch ein Fan ist von Günther. Also ihn ja noch wirklich mag. Ja. Und selbst sie denkt an der Stelle, oh Gott, der wäre total geeignet für so eine Seifenoper gewesen. Der hat beruflich hat er was verfehlt, sag ich dir.
Der hat auch gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der ist halt nicht mehr, früher war Joe Gerner so der sympathische Bösewicht bei GZSZ, aber Günther ist nicht mal sympathisch.
Nee.
Oh, wie gut. Naja, er sagt jetzt weiter, dass die Geschwader in vier Richtungen ausströmen müssen. Unser Geschwader muss in Richtung Südosten.
Natürlich werden die in die schlimmste Ecke Gecke geschickt.
Ja. Und innerhalb dieser Richtung bekommt jede Staffel einen Stützpunkt in der Region. Und dann der geilste Satz: Wer zuerst kommt, mal zuerst. Was ist denn das für eine dumme Regel im Kampf? Als ob im Kampf sich jeder aussuchen könnte, wo er denn hin will. Wie bescheuert ist das bitte? Ich hätte mich heute Morgen so aufregen können.
Ja, ich bin auch immer noch deswegen der Meinung, entweder hat er eine ultra geile Siegelkraft, die uns noch nicht bekannt ist, oder der hat sich durch Vitamin B hochgearbeitet. Aber die hellste Kerze ist Günther einfach in keinem Bereich, außer dass er eine sneaky Bitch ist. Ich sag mal mit seinen hintenrum Plänen, wie wir ja hier bei Zayden und Dane und der ganzen Situation merken, die hat er drauf. Also der ist so eine kleine hinterlistige Bitch.
Ja,
aber das ist auch gefühlt das Einzige, wo der gut drin ist.
Aber ja, aber stell dir das doch bitte mal vor. Wir ziehen in den Krieg, wir haben unsere Ordnung mit Geschwader, Schwarm, Staffel und sagen dann aber, liebe Staffel, kämpft jetzt bitte erstmal selbst drum, in welche Region ihr geht. Es heißt ja nicht mehr, der Geschwaderführer legt fest, welche Staffel in welche Region geht. Nein, es steht wirklich da, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wollt ihr mich denn verarschen?
Es ist so dumm. Also da hättest hättest du besser noch dann so ein Losverfahren gemacht. Hättest gesagt, so, die Geschwaderführer bekommen einmal alle Stützpunkte mit Namen in so einen Topf und dann müssen die Staffelführer ziehen. Selbst das wäre noch besser gewesen als diese Regelung. Deswegen sage ich dir, militärisch hat er wenig auf dem Kasten, aber das ist für die so derjenige, der hintenrum die Drecksarbeit macht und Informationen beschafft. Und wie gesagt, vielleicht hat er noch eine richtig nützliche Siegelkraft. Aber ansonsten kann mir doch keiner erzählen, dass die Führungsriege hier Günther Aethys, dass die den eigentlich wirklich ernst nehmen, als Strategen, oder?
Ich weiß es nicht. Also, oder die sind alle genauso hohl und die fetzen sich bei jedem Kampf. Aber
ich glaube, Melgrin und Lilith sind nicht hohl. Ich glaube, zumindest die zwei haben echt was auf dem Kasten. Und Aethys ist so für die anderen Dinge zuständig.
Ja. Immerhin bekommen die Geschwaderführer eine Region als Hauptquartier zugewiesen. So schnell waren sie dann. Und das ist in unserem Fall Athbyn oder Athbyn. Also im Hörbuch wird es Athbyn ausgesprochen, im Englischen weiß ich es tatsächlich nicht. Und jetzt finde ich auch eine spannende Formulierung, die Günther hier loslässt. Die Geschwaderführer sollen Staffeln für ihr Hauptquartier zusammenstellen aus sämtlichen Reitern ihres Geschwaders. Er gibt also hier, meiner Meinung nach, die offizielle Erlaubnis dafür, für das, was Zayden gleich macht.
Mhm.
Nämlich die ganzen Rebellionskinder zusammenholen.
Ja.
Wir erinnern uns, ist eigentlich nicht erlaubt, denn drei oder mehr geht nicht. Also mehr als drei, so rum, geht nicht. Aber hier, ich bin der Meinung, er kriegt hier gerade die offizielle Erlaubnis.
Die Frage ist nur, ob Aethys überhaupt die Autorität hat, die andere Regel auszuhebeln.
Habe ich mir auch überlegt. Aber wenn er das so dämlich hier formuliert.
Ja, natürlich. Seine Formulierung war grundsätzlich, wie du sagst, der Freifahrtschein. Aber ich glaube, rein vom Rang her hätte er die Autorität nicht, diese andere Regel auszuhebeln, weil die wurde ja extra aufgrund von Melgrins Siegelkraft so formuliert, wie sie formuliert ist. Und ich bin der Meinung, da die ja so festgeschrieben im Kodex? Nee, wo war das? In diesem dieser blöde Abschnitt. Egal. Aber da das ja ein offizielles Dokument ist, glaube ich, hat Aethys hier einfach sich wichtiger gefühlt, als er mal wieder ist.
Und er guckt ja, bevor er das sagt, ja auch noch zu Dane. Also er sucht ja so ein bisschen, er redet zu jedem Geschwaderführer. Aber zwischendrin sucht er ja den Blick nach Dane. Und dieses Lächeln, das ihm da auf einmal entgleitet, das jagt ja Violet Gänsehaut über den Nacken. Entgleitet das eigentlich Günther oder Dane?
Nee, das entgleitet Günther, weil das ist, nachdem er Zayden gespottet hat. Also er guckt erst nach Dane und gibt noch ein paar Anweisungen. Und dann findet er Zayden mit seinem Blick. Und dann kommt dieses Grinsen. Ja.
Nee, das Grinsen geht weg. Etwas an der Art, wie ihm sein Lächeln für eine Sekunde entgleitet, jagt mir eine Gänsehaut über den Nacken.
Ups, ich habe das Wort Slips überlesen. Ich habe nach Smile aufgehört. Ja, richtig. Ich frage mich, wie Violet das jetzt so schnell verarbeiten konnte. Gerade weil sie der Familie Aethys gegenüber ja doch immer ein bisschen blind unterwegs ist.
Ja, ich glaube aber, dass selbst die Günther nicht knusprig findet.
Meinst du?
Mhm.
Ich hatte bisher immer ganz gute Schwingungen da aufgefasst.
Nee, ich nicht, muss ich sagen.
Ha, okay.
So langsam habe ich irgendwie das Gefühl, dass auch Wie merkt, mit dem stimmt nicht so ganz viel.
Ja, okay.
Und sie weiß ja auch, dass Günther Zayden auch gar nicht leiden kann.
Mhm.
Und jetzt auch noch Aspen, was ja auch jeder weiß, dass das außerhalb des Schutzzaubers liegt.
Mhm.
Hm. Und ihr wird jetzt auch klar, verdammt, das ist dorthin, wo Zayden auf geheimer Mission war.
Ich glaube auch, dass Zayden in dem Moment seine Bestätigung erhalten hat, was Dane gesehen hat. Ich glaube, als dieses Wort F-Bein gefallen ist, war das Ding für Zayden eigentlich klar. Und Violet realisiert es ja auch direkt und guckt ja dann auch zu Zayden, um zu sehen, wie der reagiert. Und spätestens hier, finde ich, war die Verbindung gar nicht mehr so schwer herzustellen, wie Günther zu dieser Info gekommen sein könnte. Weil auch ihr ist ja klar, dass das kein Zufall ist.
Ja.
Und da hat sie aber, finde ich, es sich leicht gemacht und hat gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht, weil sie es nicht wahrhaben wollte. Und das werfe ich auch Violet hier so ein bisschen vor, dass sie in dem Moment ihr Gehirn extra nicht genutzt hat, so guter Sprech, wenn ich das nicht sehe, dann ist es nicht wahr.
Ja. Wir erfahren noch, dass das Ganze 5 Tage dauern soll. Und außer Heaton freut sich gefühlt keiner. Heaton ist Feuer und Flamme. Day hat aktuell wieder violett gefärbte Haare.
Flammen,
und freut
vor allem
sich,
Flammen.
Wie Flammen?
Das sind violette Flammen, die er im Haar hat.
Echt?
Also
nee,
er
das
hat noch,
ist bei mir nicht so.
Oh, bei mir sind es violette Flammen. Der hat noch richtig schön Muster.
5 Tage, das wird ein Riesenspaß, ruft Heaton mit fast erschreckender Freude aus und fährt sich mit den Händen durch das violett gefärbte Haar. Wir tun so, als hätten wir Krieg.
Hm, bei mir sind's Flammen.
Geil. Gut. Imogen hat's, glaube ich, auch schon verstanden. Die sagt dann so leise, ja, Und ja, dann kommt jetzt noch der typische Satz an die Staffelführer, ihr müsst jetzt wie im wahren, echten Leben schnelle Entscheidungen treffen und ihr habt jetzt 30 Minuten und dann treffen wir uns im Flugfeld. Ja.
Mhm.
Tern ist schon unterwegs und Dane sagt dann direkt, wir werden uns den Stützpunkt in Altuville.
Hast du super gesagt?
Keine Ahnung.
Mach weiter.
Den nordöstlichsten in der uns zugewiesenen Region werden sie sich schnappen. Weil Dane möchte eher ungern am Meer versauern. Also Dane will an sich auch dorthin, wo Spaß macht.
Ja, obwohl ich noch nicht so ganz seine Wahl mit dieser nördlichsten verstehe, weil sie haben ja generell als Geschwader diese südöstliche Grenze zugeteilt bekommen.
Mhm.
Und die südöstliche Grenze ist ja komplette gefühlte Angriffsfläche zu Poromiel. Und da frage ich mich, was ist jetzt der Sinn, warum muss es jetzt der nördlichste davon sein? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Es ist ja nicht so, als wären die oben am Meer unterwegs.
Aber das sagt er doch so. Ich werde nicht in irgendeinem Stützpunkt an der Küste versauern, wenn wir wissen, dass Poromiel dort keinen Angriff starten würde. Hat jemand ein Problem damit?
Deswegen, aber ich verstehe es. Ich verstehe die Aussage nicht ganz, muss ich gestehen. Weil wenn ich mir die Karte anschaue, ja, natürlich südöstlich, da sind auch unten in der Tirindor-Provinz, klar, könnte man da auch irgendwo am Meer landen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind die meisten Stützpunkte dort unten ja gar nicht mehr aktiv. Da ist ja der Schutzzauber schon gar nicht mehr so weit. F-Bein ist ja quasi so der Stützpunkt, der halt schon hinterm Schutzzauber liegt. Und ich weiß nicht, wo er sich vorgestellt hat, dass er da landet. Also, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht, aber gut. Also er packt jetzt ja so ein bisschen seinen Staffelführer-Dasein aus und sagt, ihr habt den Kommandeur gehört, ihr habt 30 Minuten Zeit, um euch umzuziehen, Gepäck für 5 Tage zu packen und eure Ärsche Richtung Flugfeld zu bewegen. Ja, Dane, das kauft dir ja keiner ab.
Nee.
Also, gut.
Ich kann den auch einfach nicht ernst nehmen als Staffelführer.
Nee, ich auch nicht. Null. Aber die anderen irgendwie auch nicht so. Die gehen ja auch direkt und rennen los und müssen zum Wohntrakt. Und Rhiannon fragt sich ja so ein bisschen, was jetzt die Befehle vor Ort sein werden. Das wissen wir ja wirklich noch nicht. Und ich glaube, wir erfahren es auch nie. Sie vermutet jetzt, dass sie weitere Eier suchen müssen oder ähnliches. Aber wir erfahren doch nie, was die eigentliche Aufgabe gewesen wäre, oder?
Ich frage mich halt, wie die das vor Ort simuliert haben. Weil Günther hat ja erklärt, was so das Szenario sein soll. Aber wie du sagst, irgendwie müssen die das ja vor Ort auch simuliert dann haben bei den anderen Staffeln. Ich überlege gerade, ob das in Buch 2 kommt, wenn wir wieder zurückkommen ans College, ob da irgendwo mal ein Kommentar von Rhiannon oder so fällt, wo man erfährt, was die da eigentlich gemacht haben. Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern.
Nee, ich auch nicht. Ich hab's mich in dem Moment nur gefragt, so, hä, was war denn die Aufgabe? Und ja, es wäre spannend zu wissen, aber keine Ahnung, das geht ja gänzlich an uns vorbei.
Ich meine, grundsätzlich war die Aufgabe, gewinnt diesen Krieg gegen die Greifenreiter. Soweit bin ich da bei dir.
Aber es sind ja keine Greifenreiter da.
Nee, genau. Also ist dann so die Frage, was haben die denn fünf Tage an diesen Stützpunkten so gemacht?
Ja, keine Ahnung.
Hat Aethys da Schauspieler hingeschickt? Hat er so ein paar Reiter oder von der Infanterie so ein paar Leute annektiert und hat gesagt, so, jetzt simuliert ihr mal, ihr werdet Greifenreiter.
Vor allem bei der letzten Wargame-Aufgabe sind die ja gegeneinander angetreten. Tun sie ja jetzt aber nicht, weil sie ja in vier Richtungen. Oder wurden jetzt vom Binnenland Drachenreiter aktiviert, da jetzt mitzumachen, denen das Leben schwer zu machen? Ich check's wirklich nicht. Also nicht, keine auch nicht. Ahnung. Nur nee. Also falls irgendjemand eine Idee hat, schreibt es uns in die Kommentare, weil ich bin lost. Gut, sie haben jetzt 30 Minuten Zeit. Violet benötigt die 30 Minuten zum Bandagieren, Haare flechten und packen.
Ja, aber dann hat sie immer noch Zeit übrig. Also sie ist recht zügig unterwegs. Bisher hat sie nur 20 Minuten verbraucht. Haben wir noch 10?
Ja, genau. Zayden sagt ihr dann noch, nimm bitte alle Dolche mit, die du hast. Sie hat 12, die hat sie auch schon alle an sich gesteckt. Mhm. Boah, ich hätte mich halt, glaube ich, trotzdem noch mal kurz gewaschen an ihrer Stelle. Also nicht komplett geduscht, aber so Katzenwäsche, glaube ich, hätte ich ganz cool gefunden.
Ja.
Und der Gedanke, Zaydens Jacke mitzunehmen, falls jemand in ihrer Abwesenheit in ihrem Zimmer herumschnüffelt, finde ich ungewöhnlich. Wo kommt dieser Gedanke her?
Kommt meiner Meinung nach aus dieser ganzen Stimmung, die sie von Günther Aethys aufgefasst hat. Also ich glaube, spätestens hier hat Violet langsam so die paranoide Ader am Start. Aber wie gesagt, die erstreckt sich leider noch nicht auf Dane. Den lässt sie noch ganz raus aus ihren Überlegungen. Aber ich glaube, was Zayden hier eigentlich am liebsten gesagt hätte, wäre, nimm alle Dolche mit, die du von mir bekommen hast. Weil ich glaube schon, dass er genau weiß, was auf sie zukommt. Das war ja eben, wie gesagt, meine Erkenntnis war F-Bein und dann läuft's. Ja. Und das kann er aber ja schlecht sagen, weil ich glaube, er hofft noch auf das Beste. Ich denke, er weiß, was kommt, aber er hofft noch so ein bisschen auf einen Ausgang.
Ja. Ja. Aber immerhin bestätigt er jetzt noch, dass sie sich auf dem Flugfeld sehen werden. Also es ist nicht ein, wir sehen uns jetzt nicht mehr, erst nach 5 Tagen nochmal. Und sie geht jetzt wieder raus auf den Flur, trifft dort auch Rhiannon und Liam. Und das Küchenpersonal hat netterweise Proviantpakete gepackt. Was gibt's denn Leckeres, hab ich mich gefragt.
Keine Ahnung.
Aber wie? Ich dachte, wir diskutieren das jetzt, was es Geiles zu essen gibt.
Okay, dann gib mir kurz eine Sekunde. Ich bin schon überrascht, dass die so viele Lunchpakete da vorbereitet haben. Ist ja schon eine Menge. Die warten
ja, geil.
Aber dann hatten die doch eine Vorwarnung, oder? Du kannst mir nicht erzählen, dass die das jetzt in 30 Minuten gemacht haben.
Nee, die wussten Bescheid. Die müssen ja auch dann weniger Essen für die nächsten Tage haben, weil es ist ja keiner da.
Also ich gehe mit so einem Basic-Lunch-Paket. Ich sag dir, da ist so klassisch so ein Sandwich drin, so eine Banane oder ein Apfel, so ein bisschen Obst, vielleicht ein Wasserschlauch gefüllt.
Vielleicht noch, also Proteinriegel oder so hatten die damals noch nicht. Mhm. Aber ich glaube, die brauchen schon was Handfestes auch. Also Banane gibt ja Kohlenhydrate, gibt ja Energie. So ein Apfel, ja, ist ein bisschen für einen hohlen Zahn, wenn es einen Krieg geht.
Ja, Sandwich.
Vielleicht noch Schokolade. Ja, ein Sandwich auf jeden Fall. Aber meinst du, es ist dann so ein geiles Sandwich mit so einem Salatblatt?
Nein.
Eine Gurke?
Nein, ich glaube, die sind wirklich richtig aufs Nötigste beschränkt. So ein Sandwich mit Schinken und Käse.
Oder Hühnchen, also so Putenbrust.
Ja, genau, richtig, ja. Irgendwie glaube ich, die sind nicht geil.
Oh doch, ich glaube, das Essen dort ist richtig gut.
Aber nicht die Lunchpakete.
Ja doch, lass mich doch jetzt mal bitte in dem Glauben, dass sie richtig geiles Essen für unterwegs
Ich weiß
bekommen.
Nicht, ich habe so das Gefühl, dass Günther so gerade in diesem Szenario, militärischer Angriff, dass der da so wirklich nur sagt, ihr bekommt das Nötigste, wie wenn wir in einem richtigen Krieg wären und wir müssten überleben mit der und der Ration. Glaubst du nicht?
Nee, weil es hört sich ja auch so an, als wären diese Proviantpakete nur fürs Frühstück. Violet sagt ja noch so geil, so wie es aussieht, werden wir wohl während des Flugs frühstücken müssen. Ja, was hat die denn gedacht? Rastplatz und jetzt machen wir Picknick oder was? Einmal bitte Blinker setzen, wir biegen jetzt mal alle hier ab und auf dem Wölkchen hier machen wir jetzt mal kurz Picknick.
Also das wäre ja schon mein Albtraum. Ich kann ja schon beim Gehen nicht essen. Also da wäre ich raus.
Violet hat ja einen Sattel, das heißt, für die ist das ja ganz praktisch. Aber die anderen, die müssen sich ja vielleicht auch schon noch ein bisschen festhalten. Also
hast
außer vielleicht
mal,
nur mit den
Beinen.
Hast du
mich mal beim Gehen gesehen? Ich muss sogar zum Trinken stehen bleiben, weil ich wirklich zu dumm bin, beim Gehen Essen und Trinken zu mir zu nehmen.
Aber wie ist denn die Verpflegung während der 5 Tage? Haben die an den Stützpunkten jetzt Leute da, die dann kochen oder was?
Nee, ich denke, die haben dort Essensvorräte.
Ja, gut. Ja.
Aber wahrscheinlich müssen die wirklich Leute dafür immer wieder bestimmen. Das sind wahrscheinlich Dienste dort. Wir wissen ja, dass an diesen Stützpunkten sind ja normal Schreiber, Heiler, Reiter und die Infanterie die Guten. Und ich denke, dass das ähnlich wie am College abläuft, dass die bestimmte Aufgaben zugeteilt bekommen.
Aber manche Stützpunkte sind ja gar nicht mehr besetzt, wo die trotzdem jetzt hinfliegen.
Ja gut, aber dann denke ich, haben die dort vor Ort den Essensvorräte zur Verfügung gestellt und gehen aber davon aus, dass die wie, wenn sie dort wirklich leben würden, sich dann selbst organisieren. Wer hat den Dienst, wer hat den Dienst, ja.
Gut, ist ja bei der Feuerwehr genauso. Also wenn die einen Großeinsatz haben, wird ja zum Beispiel eine freiwillige Feuerwehr auch aktiviert, bei der man weiß, okay, die haben eine Küche. Das heißt, den ihr Dienst, wenn es brennt, ist dann, wir versorgen die anderen und bringen Essen vorbei und so weiter und so fort. Also ähnlich wird das hier wahrscheinlich auch sein. Mhm. Ist ja auch wichtig, weil du musst ja die Leute auch irgendwie ernähren. Sonst fallen dir die schneller um, als du gucken kannst. Bringt ja auch nichts, um Krieg zu gewinnen.
Ja.
Sie kommen jetzt endlich aufs Flugfeld und es sind halt wirklich alle Drachen da, des Quadranten. Die haben sich auf dem Platz versammelt und sind in gleicher Formation aufgestellt wie auf dem Appellhof. Also wie die Reiter auf dem Appellhof, außer Tern.
Und wir haben Magielichter, diesmal in der Form von Sternen. Ist das nicht schön?
Ja, romantisch.
Ja, das ist so süß. Ich muss es jetzt immer erwähnen, wenn ich eine neue Form von, also Magielichtern hier wahrnehme.
Und ja, deswegen finde ich meine Glühwürmchen-Vorstellung eigentlich ziemlich geil.
Ja, wir haben sie auch gefühlt akzeptiert. So ist jetzt ja nicht.
Das ist aber nett. Ah, schön. Genau.
Aber die Romantik wird jetzt zerstört, weil da so viele Leute erbrechen.
Ja.
Irgendwie eklig.
Alle ein bisschen nervös. Ja, vor allem, die werden ja nicht alle an den Rand laufen, um sich zu übergeben, sondern da, wo sie sind.
Da wäre ich ja komplett am Ende. Mir wird ja so schlimm schlecht, wenn jemand in meiner Umgebung bricht. Allein schon das Geräusch, dann kommt die Vorstellung. Und wenn ich das dann noch sehen würde und riechen würde, da wäre ich ja solidarisch direkt mit am Brechen.
Oh. Warum sind die so nervös? Es ist doch spätestens jetzt klar, dass es eigentlich nur um Ruhm und Ehre geht und das war's.
Ich glaube nicht, dass das jetzt aber für die, die ziemlich betrunken waren, besser macht. Weil, wenn du dir vorstellst...
Ach so, stimmt, die hatte ich vergessen.
Ja, deswegen, die waren doch vorher so betrunken teilweise.
Stimmt.
Und wenn dann erstmal so im ersten Moment dieser Adrenalinspike kommt, selbst wenn der jetzt abflacht, hatten die ja trotzdem nur 30 Minuten, um sich da in volle Montur zu werfen. Und ich glaube, dass das einfach körperlich mit so einem Kater zu viel ist.
Ja, gut. Und vor allem, wenn das Adrenalin abgeflacht ist, dann wird's ja erst richtig böse. Ja, sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber gut. Wir brauchen die Glühwürmchen ja auch, damit man überhaupt was sieht. Denn die Drachen, die sind ja riesig. Und ich glaube, dass die Magielichter auch zwischen den Drachen, also jetzt nicht über den Köpfen der Drachen schweben, sondern auch zwischendrin, weil sonst siehst du ja effektiv gar nichts mehr. Es ist ja dunkel.
Du meinst dann so, ups, aus Versehen gegen Drachenbein gelaufen. Und dann bin ich gerade mal kurz zu Staub zerfallen, wenn es der falsche Drache war.
Ja, vor allem die Drachen sind ja sowieso übelst ungehalten. Die knurren, die schnappen und ich denke mir, boah Leute, ich weiß, es ist nicht eure Uhrzeit, aber so empfindlich müsst ihr jetzt auch nicht sein. Es ist nicht mega viel Platz auf diesem Flugfeld. Die Reiter müssen zu ihren Drachen. Jetzt behaltet doch mal die Nerven.
Mhm. Aber Rhiannon ist zumindest bester Laune. Die ist sich nämlich nicht nur sicher, dass sie gewinnen werden, was uns wieder zu der Frage bringt, wie kann man das Ding gewinnen? Was muss ich dafür tun? Und sie sagt, sie fühlt schon förmlich, dass sie nächstes Jahr Staffelführerin werden wird. Ich weiß ja nicht, wie groß die Konkurrenz ist, aber für mich ist sie auch ein sehr guter Kandidat. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Wir finden, sie passt zu dieser Rolle. Aber das Wichtigere, worauf ich jetzt eigentlich kommen möchte, ist nämlich dann, als sie Liam anspricht und Liam schon sehr deutliche Signale sendet, dass das gerade alles nicht so gut ist, was hier läuft. Und deswegen glaube ich, hat Zayden in diesen 30 Minuten seine Crew schon darüber in Kenntnis gesetzt, was hier demnächst passieren wird.
Ja.
Ich glaube, die einzige von diesen ganzen, die es nicht weiß, ist nachher Violet. Weil ich glaube, ja. Garrick, Imogen, Liam haben alle schon ihr Briefing von Zayden erhalten, dass wir jetzt hier in eine richtige Scheißsituation kommen.
Dass die wirklich in den Kampf ziehen und nicht nur in irgendeine gestellte, dumme Sache von Günther Aethers. Genau.
Ja.
Tern ist natürlich nicht an seinem Platz, sondern in seiner kompletten Pracht vorne und hat Cath mal schön nach hinten verdrängt. Dane zählt schön durch, ob alle da sind. Und Andarna ist auch dabei. Und unser allererster Gedanke ist ja, shit, was soll denn die Kleine hier dabei? Aber sie hat jetzt auch ein Geschirr. Das hat Zayden ihr anfertigen lassen. Und wenn es zu viel wird, kann sie sich bei ihrem großen Papi einhängen. Das ist so süß.
Mhm.
Und sie ist so stolz. Süß.
Es ist wirklich süß. Und da gibt es ja auch diese 100.000 Videos gefühlt, wo auch Leute, wenn sie so ihren Hund in so einer Trage genau. haben, wo dann so steht, das ist Andarna, wie sie bei Tern dranhängt.
Ja.
Aber es ist halt auch einfach wieder so ein Moment, wo mein Herz aufgeht, weil Zayden auch an sie gedacht hat. Und
ja.
so dieser Moment, wenn Violet dazukommt und Tern gerade so seinen Vortrag hält. Und wenn wir in feindliches Feuer geraten, dann versteckst du dich. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei schon so seit dem Losfliegen im Vale am Diskutieren sind und Tern schon so seine Regelung runterrattert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das klingt so, als wäre Violet da mitten in die Standpauke reingeplatzt gerade. Und auch hier, wie kann die denn gerade nicht dieses Wort Enemy hören bei Tern? Das zieht so komplett an ihr vorbei. Sie konzentriert sich nur auf das Outfit von Andarna. Kann ich ihr jetzt auch nicht mehr helfen, oder? Darf ich jetzt mal kurz hier voller Genugtuung übrigens erwähnen, dass ganz oft die TikTok- und Spotify-Kommentare so ein kleines bisschen lauten, da bin ich voll bei Vivi.
Ja, ich weiß, das war mir beim Vorhinein schon klar. Ich verstehe das ja auch, dass Adrenalin im ersten Moment das Ganze runterspielt, aber am nächsten Tag bin ich immer noch der Meinung, tut's weh.
Ich wollte es nur erwähnen, jetzt lass mir doch mal diesen Moment of Glory.
Ja, gerne, komm. Darfst du haben. Und jetzt wird's langsam peinlich. So als
ach was.
Einleitung. So, jetzt kommt Dane. Er ruft seine Staffel zu sich. Oh Gott, ich find's so schlimm, aber wir müssen da jetzt einmal durch. Und sagt dann so, ja, es ist eine ungefähr 4-stündige erste Etappe. Wir müssen sehr eng fliegen, bis alle Staffeln dann in ihrer Richtung unterwegs sind. Ja, und dann kommt Zayden. Mit großen Schritten, mit Schwertern. Und ja, die freut sich.
Ja, aber schon bevor Dane auf den Plan kommt, zeigt Tern ja ganz deutlich, was er von Cath hält. Ja. Also ich kann mir vorstellen, nachdem Zayden klar war, was abgeht, war auch Segel klar, was abgeht. Und war auch Tern klar, was abgeht. Also ich finde auch hier hätte auch Tern vielleicht Violet ein bisschen deutlicher sagen können, was abgeht. Da weiß ich nicht, warum er das vor seiner eigenen Reiterin so verbirgt. Er sagt ja, nachher kommt dieser Punkt, wo er dann quasi Zayden so ein bisschen vorwirft. Ich hab dir 100-mal gesagt, du sollst sie über das informieren, was abgeht. Und du hast jeden Moment verpasst. Aber ich finde, hier hätte Tern erkennen müssen, okay, Zayden hat es ihr nicht gesagt. Dann ist es aber jetzt hier meine Pflicht als Drache, meine Reiterin darüber in Kenntnis zu setzen, was auf uns zukommt. Und da kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum er dann das nicht gemacht hat.
Es wundert mich auch, dass er sie in den Kampf ziehen lässt.
Mhm.
Denn auch er weiß ja, dass sie zwar eine Siegelkraft hat, aber die laufen ja so ein bisschen aneinander vorbei, die Siegelkraft und Violet. Also die haben ja noch kein wirklich gemeinsames Ja, eine gemeinsame Basis.
Ja, also da hätte ich jetzt auch gern noch mal die Hilfe von kreativen Leuten. Warum hat Tern hier nicht die Notbremse gezogen? Oder zumindest eine andere Stellung Violet gegenüber eingenommen?
Aber Vivi, das ist ja einfach zu erklären. Dann hätten wir das Ende des Buchs nicht gehabt. Also ohne uns.
Das ist mir jetzt aber zu logisch, Jasmin.
Ja, klar, aber das ist ja jetzt erstmal die Begründung. Wenn sie nicht mitgegangen wäre, weil Tern gesagt hätte, nee, nein, wir bleiben hier, dann hätten wir nicht mitbekommen, was hinten raus passiert. Ja,
aber Tern wird hier auch schon wieder so zum Orakel. Also sagt, mach dir keine Sorgen, Silberne. Es ist alles, wie es sein sollte. Da denke ich mir, oh, was soll denn das? Du bist doch nicht das Orakel von Delphi.
Ich glaube aber, dass wir Violet brauchen und deswegen sie auch nicht zurückgehalten wird, seitdem ich das Wheel gesehen habe. Hast du das angeguckt, dir mit der Idee, was ihre Siegelkraft ist?
Ja.
Also jetzt hier kurz Spoiler, wer das nicht hören will, muss so eine Minute vorspulen, denke ich. In dem Reel wird gesagt, dass sie keine Blitzgebeterin ist, ja gut, das wissen wir ja, sondern dass sie Siegelkräfte verstärken kann. Das heißt, sind die Leute in ihrem Umfeld, werden die Siegelkräfte mächtiger. Wie das jetzt funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt. Vielleicht weiß Tern das ja schon und deswegen muss sie mit, damit die Siegelkräfte derjenigen, die dort vor Ort sind, mächtiger werden, dass sie das überleben können.
Hm. Glaubst du also, dass Tern in dem Moment das große Ganze wichtiger war als ihre einzelne, also sie als Person?
Ich glaube, dass Tern weiß, dass sie überleben wird.
Meinst du, der ist da so optimistisch?
Hm. Ich glaube, der hätte alles dafür getan, dass sie überlebt.
Hm. Aber er konnte sich ja trotzdem nicht sicher sein.
Nein, natürlich nicht, aber in so Dingen ist der, glaube ich, schon sehr optimistisch.
Hm. Ja.
Und auch er weiß, dass dieses Veneni-Weiwan-Thema jetzt langsam aber sicher mal ans Licht kommen muss.
Ja. Ja, können wir uns dann jetzt zum Aggro-Teil des Kapitels begeben?
Jo, ich leite mal ein. Zayden verkündet, Violet kommt mit mir mit. Er stellt seine Hauptquartierstaffel zusammen und Liam und Imogen braucht er ebenfalls. Dane ist davon natürlich nicht begeistert, denn sie ist eine Rookie und Athbin liegt außerhalb des Schutzzaubers. Ist ihm egal, dass Murray das auch betrifft. Er begründet das nur bei Violet.
Ja, Bullshit.
Violet will wissen, was jetzt hier vorgeht, aber Zayden geht da ja gar nicht drauf ein.
Okay, jetzt muss ich meinen Rant beginnen. Du hast schön eingeleitet, dann kann ich jetzt loslegen.
Genau.
Also ganz ehrlich, hier an dem Punkt, spätestens hier an dem Punkt, wird Dane für mich jetzt zur Persona non grata. Weil dieser eine Satz hier, als er verkündet, er holt Violet mit, dann zu sagen, the fuck you are, in dem Satz ist alles gesagt. Der wusste hundertprozentig, dass hier ein Todesurteil auf diese ganze Staffel zukommt.
Ja.
Und war aber bereit, bis auf Violet, alle da in den Tod gehen zu lassen. Und weißt du warum? Weil das ein heuchlerisches Arschloch ist, der genau wie alle anderen im Quadranten eigentlich am liebsten die Rebellionskinder hier loswerden würde. Weil er hat kein Problem mit Imogen und Liam. Und weißt du warum? Weil das Rebellionskinder sind. Mhm. Und der so ein linientreues Arschloch ist, das keine eigene Meinung hat, noch nie seine Gehirnzellen angestrengt hat, um mal aus dieser Marionettenrolle rauszukommen. Und spätestens hier, hätte ich von Violet was anderes erwartet. Klar, sie stellt sich nachher auf Zaydens Seite, sie sagt ja auch, sie geht mit ihm. Gar keine Frage. Aber hier nicht zu erkennen, was da für eine Gesinnung bei Dane hinten dran steckt und zu sagen, wie bei der Wiedervereinigungsfeier, da hat sie ja auch Liams Rücken gestärkt, hier zu sagen, du Dane, ganz ehrlich, wenn du meine Freunde so wahrnimmst, ist hier für uns Schluss, hat sie nicht geschafft. Und das macht auch sie in meinen Augen hier zu einer heuchlerischen Person, weil sie nicht das Rückgrat findet, zu ihrer Meinung zu stehen. Selbst hier noch nicht. Oh, so, kannst du bitte ganz kurz weitermachen, bevor ich mich weiter hochfahre?
Alles gut. Gebe ich dir in allem recht. Ja, also, dass an der Stelle das Verhalten von Dane unterirdisch ist und dass er hier die Notbremse hätte ziehen müssen, gebe ich dir komplett recht. Dass Violet hier den Absprung nicht schafft, kann ich ein bisschen verstehen. Sie sieht ja in Dane immer noch der gute Freund, vielleicht nicht mehr beste Freund, das hat auch sie mittlerweile verstanden, aber der gute Freund. Und sie will ja auch nicht, dass das zwischen Zayden und ihr rauskommt, was letztendlich ja nicht funktioniert. Ja, Violet hätte ihr sagen müssen, du pass auf, das ist der Geschwaderführer. Da hören wir jetzt drauf und fertig. Und jetzt stell dich mal hinten an. Und das Ding ist ja auch, Dane bringt ja hier echt böse Formulierungen. Ne? Also Zayden sagt dann ja, du pass auf, Segel und Herrn können wir eh nicht länger als ein paar Tage trennen und er wird ja direkt unterirdisch. Ne? Ihr habt das ja noch gar nicht probiert und Segel war ja eh nicht völlig am Ende mit Montserrat und bla bla bla. Und deswegen, dass Violet da jetzt noch nicht die, später hat sie das ja, Buch 2 und 3, aber hier in dem Moment hat sie noch nicht dieses Selbstbewusstsein, sich da dagegen zu stemmen. Aber mit denen gebe ich dir vollkommen recht. Das Schöne ist ja, dass Segel jetzt kommt und versucht, das Problem zu lösen. Also, nee, sie versucht es nicht, sondern sie würde es lösen, wenn der sich jetzt nicht geben würde. Sie knurrt tief und die kommt da heranmarschiert. Ich stelle mir die mit so einem richtigen Terrorblick vor. Also so richtig,
ja.
Also es steht ja hier sogar bedrohliches Glitzern in den Augen. Und die würde den mit Haut und Haar verschlingen, abfackeln, was auch immer.
Hätte sie besser mal gemacht.
Nee, wir brauchen den noch, glaub's mir.
Die hätte den besser vor Wochen schon abgesenkt, dann wäre vieles nicht passiert und ich hätte lieber andere Leute behalten als Dane. Ja, ernsthaft
jetzt. Der Blick von dir. Ja, ich weiß aber, das ganze Buch hätte doch so keinen Sinn ergeben. Und ja,
jetzt sag
nicht,
jetzt sag nicht den Blick von mir, der war jetzt gar nicht so schlimm.
Oh doch, du hattest das gleiche bedrohliche Glitzer in den Augen wie Segel und Zayden. Ach, schön. Ha, herrlich. Naja, auf jeden Fall Zane muss ja wieder sagen, es ist ein Befehl, wir machen das jetzt so und jetzt ist Schluss.
Aber es ist ja nicht Schluss. Es geht ja noch
weiter.
Das ist
ja das Schlimme.
Selbst Zegel schafft es ja nicht, Dane auszubremsen, weil der vergreift sich ja noch mehrfach so hart im Ton. Und wo ist eigentlich hier Tern? Warum greift der nicht ein?
Der lacht, meiner Meinung nach. Der ist innerlich, denkt der sich, kostenloses Comedy-Programm, geil. Außerdem, jetzt mal ernsthaft, wenn deine Frau regelt, mischt man sich als Mann da nicht mehr ein?
Nee, da nicht, aber gleich, wenn Dane dann sogar noch auf diese Ebene geht, dass die zwei was miteinander haben, spätestens da hätte doch Papi Tern jetzt mal kurz eingreifen müssen, oder?
Nein, warum? Zegel kümmert sich doch.
Aber die kümmert sich doch da gar nicht mehr.
Oh doch, lies mal, was die für einen Blick drauf hat.
Ja, der Blick, aber dann, als das kommt mit du und er, da ist Zegel gar nicht mehr erwähnt. Und da finde ich, hätte spätestens Tern mal kommen müssen und sagen, also jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Wenn es persönlich gegen mein kleines Mädchen geht.
Ich finde das auch nicht so schlimm, was da jetzt passiert. Also Dane sagt ja einfach nur, er, du und er. Ja, mehr sagt er ja gar nicht. Also,
aber dann dieser enttäuschte Blick und was er damit so unterschwellig signalisiert.
Ja,
ich meine, der Unterton ist ja wohl klar hier.
Ja, aber Tern ist dafür zu alt und zu erfahren. Lass ihn doch. Also das finde ich jetzt, da hätte ich mich auch nicht eingemischt als Elternteil. Dann hätte mir gedacht, komm, ja, ist jetzt gelaufen.
Also ich hätte mich da eingemischt.
Zayden und Zegel haben wohl den gleichen Blick drauf, nämlich diesen skrupellosen und jetzt ist hier langsam Schluss.
Aber auch hier schreitet Violet nur ein, weil sie Angst um Dane hat.
Klar.
Oh, da kannst du jetzt auch noch dreimal sagen, du findest sie hier nicht schlimm. Ich finde die Alte hier so schlimm. Ich finde es so schlimm, dass sie einfach... Nee, ich...
Vivi,
oh.
Die Auswirkungen, wenn hier was passiert wäre, wären dramatisch gewesen.
Aber daran denkt sie doch gar nicht.
Weiß ich nicht.
Oh nee, jetzt beschönigst du es.
Die komplette Führungsriege ist da. Wenn hier Dane oder Kath auch nur ein Haar gekrümmt worden wäre, wegen einer Nichtigkeit, was ja das hier ist, dann wäre Zayden tot. Punkt.
Mhm.
Deswegen, ich glaube, dass Violet das schon weiß. Gerade weil sie ja auch mittlerweile auf dem Schirm habt, dass Günther nicht der vertrauenswürdigste Mensch auf der Erde ist.
Ja.
Jetzt kommt wieder der berühmte Satz, er wird dein Tod sein. Also, hier wissen wir warum. Also, Dane weiß, er schickt jetzt Zaydens Staffel in den Tod und Violet kommt mit.
Ja.
Aber ich finde immer diese Formulierung, das ist krass, wie oft die in den letzten Kapiteln kamen, ne?
Ja. Und das genau hier, diese eine Szene, ist der Grund, warum es für mich gar nicht genug Bücher gibt, um Dane wieder zu rehabilitieren. Immer wenn ich, das Schlimme ist, dass wenn du da lachst, dann muss ich automatisch mitlachen, obwohl meine Gefühlslage eigentlich gerade eine ganz andere ist. Mensch.
Ich merk's. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ja,
er hat seine Best
drüber diskutiert.
Ja, ich würde jeden kalt machen, der sowas mit dir macht.
Ja, ich weiß.
Oh Gott, darf ich das sagen in einem Podcast? Oh nee, so habe ich es jetzt nicht gemeint. Schneid es bitte raus. Nachher komme ich auf so eine Gefährderliste.
Ja, trotzdem macht er ja wirklich in Buch 2 und 3 eine Komplettwendung hin. Und ich weiß auch nicht, was wurde ihm von seinem Vater vielleicht angedroht, wenn er das verkackt. Ich weiß es nicht. Ich will hoffen, dass es da noch eine Background-Story gibt zu. Ich glaube da dran. Lass mich glauben, bitte.
Ich lass dich glauben.
Auch wenn dein Blick gerade was anderes sagt.
Ich lass dich glauben, aber die kann gar nicht so gut sein, dass ich da drüber hinwegsehe.
Ja. Aber ich glaube, so wie ich auch in Zayden den Funken böse sehe, sehe ich in Dane auch an der Stelle noch ein Funken Gutes. Ist okay, ich mach weiter. Also ja. Es kommt ja nicht mehr viel. Violet legt jetzt ihre Hand auf Zaydens Arm und jetzt checkt auch endlich Dane, was abgeht. Ist zutiefst verletzt, dass sie sich für ihn entscheidet. Ja. Und Violet beteuert aber die ganze Zeit nicht, aber indirekt schon ihre Loyalität zu Zayden. Und Dane gibt dann jetzt auch auf. Dane geht. Er ist sich sicher, dass Violet sterben wird, aber sie denkt ja wegen Zayden. Er weiß ja aber mehr, das haben wir jetzt ja schon gesagt. Und sie gehen alle zu ihren Drachen. Violet zu Tern, Zayden zu Zegel und Dane zu Kath. Und Violet wird in dem Moment klar, dass durch ihre Entscheidung sich jetzt ihr Leben für immer verändern wird. Was ja stimmt, aber eher, also ich weiß gar nicht, wie ich den Satz jetzt zu Ende bringen will, aber es ist ja, es ändert sich ja, aber es ist krass, wie gut die nachher ja doch zusammenarbeiten.
Ja, aber ich glaube, was für uns der wichtige Satz ist, ist, als Zayden sagt, danke, dass du mir vertraust, und sie sagt, immer. Und ich glaube auch dieses Sinnbildliche in zwei Richtungen und sich entscheiden, selbst wenn die nachher gut zusammenarbeiten, wie du sagst, was sie ja tun, glaube ich, wenn es hart auf hart kommt, soll uns das hier sagen, wird sie sich immer, immer für Zaydens Richtung entscheiden.
Gebe ich dir vollkommen recht, aber ein lückenloses, tausendprozentiges Vertrauen hat sie nicht immer in Zayden.
Nee, ich weiß auch deswegen nicht, wie ich das genau auslege. Ich weiß, glaube ich, was Rebecca uns damit sagen möchte.
Hm.
Aber wie ich das wörtlich auslege, ja, in Buch 2 natürlich hat sie Vertrauensprobleme. Von daher bin ich voll bei dir, werde ich auch nicht die Gegenseite diskutieren. Aber so der unterschwellige Ton, was damit signalisiert werden soll, dem stimme ich zu. Wird es immer Zayden sein.
Ja. Ja, klar, zwischen den zwei sowieso. Gut, nach dem Satz, ich würde jeden fallen lassen, um Zayden zu helfen. Oder was das war im letzten Kapitel, ist da sowieso klar. Aber
ja.
Ich finde die Entwicklung trotzdem cool. Ich glaube, wir haben Redemption Island bei denen gebraucht. Und ich finde das auch immer noch cool, dass er die Chance dazu bekommt auch.
Mhm.
Ich glaube, es ist dir zu wenig, das, was er tut. Mir reicht's irgendwie aus. Ich kann dir aber noch nicht sagen, warum. Da müssen wir in Buch 2 und 3 drüber diskutieren, warum mir das reicht, was er tut.
Ich glaube, es ist noch nicht mal für mich zu wenig, was er tut. Mir fehlt ihm gegenüber das Punishment. Das ist es, glaube ich, eher. Also mir fehlt so das, dass er wirklich auf eine Art gestraft wurde für das, was er in die Wege geleitet hat. Das ist es.
Ja, und ich glaube, dass dieses Wissen, was er getan hat, plus diese Verachtung von seinem Vater, die ja kommen wird, dass das für ihn die größte Strafe ist.
Meinst du?
Und auch dieses Wissen, dass diese Freundschaft mit Vi, die ihm schon was bedeutet hat. Der hat da schon dran gehangen an dieser Freundschaft. Das war dem nicht egal, dass das zerbrochen ist. Ich glaube wirklich, dass das für ihn die schlimmste Strafe ist, dieses Leben mit der Schuld, die er mit sich trägt. Ich glaube, wenn du ihm 8 Millionen Striemen auf den Rücken geklatscht hättest, wäre das nicht so schlimm für ihn, wie dieses Wissen, was er getan hat.
Obwohl ich das nicht mehr als Bestrafung meine. Ich verstehe deinen Gedanken, ist auch ein guter Gedanke, dass er sowieso mit dieser Schuld leben muss. Aber ich meinte mit Bestrafung auch mehr, wie Violet ihm gegenüber war. Klar, die hat mal kurz für 30 Seiten ein bisschen Rückgrat gefunden ihm gegenüber, hat auch die Freundschaft mal wieder, wie zum 5. Mal, kurz beendet. Aber es ist mir zu kurz gewesen. Und mir fehlt die Bestrafung von ihrer Seite aus. Und da bin ich auch von ihr bis Ende Buch 2 enttäuscht, dass ihr scheinbar das Leben von Liam nicht genug wert war, um Dane länger leiden zu lassen.
Ja, kann ich mitgehen.
Und darüber werde ich auch, glaube ich, nie eine andere Meinung haben, dass sie mir zu rückgratlos ist und auch zu wenig Wert scheinbar darauf legt, was Leute gemacht haben. Da geht sie mir zu schnell drüber hinweg. Und ich weiß nicht, ob ich das als naiv bezeichne oder als zu gutmütig. Ich kann es noch nicht mal in Worte fassen. Aber ich glaube, da werde ich auch nie eine andere Meinung haben.
Ich bin auch mal gespannt, wenn wir zu Buch 2 kommen. Das wird ja in den nächsten Wochen so sein. Ob ich meine Meinung dann noch mal ändere? Da ich dann den ganz gleichen Gedankengang habe wie du. So krass, warum ist die jetzt schon wieder auf seiner Seite und bemuttert ihn oder was auch immer? Weil ich habe den Anfang von, oder komplett Buch 2 ist mir nicht so präsent wie Buch 3. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Oder ob ich auch dann immer noch denke, er ist gestraft. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da bin ich echt gespannt, weil ich Buch 2 einfach nicht mehr präsent auf dem Schirm habe. Und ich möchte es jetzt auch nicht noch mal lesen, bevor wir es nicht ans Besprechen gehen. Ich finde das, glaube ich, jetzt spannend. Ich habe es ja 3-mal gelesen. Oder 2-mal. 2-mal. Deswegen finde ich es jetzt echt spannend, aber es ist jetzt auch schon ein Jahr her, als ich das gelesen habe. Dementsprechend bin ich echt gespannt wie ein Flitzebogen. Wie so manche Sachen wir beurteilen, wenn wir in Buch 2 drin sind. Weil ich glaube, Buch 2 ist bei dir auch nicht mehr das Präsenteste.
Nein, ich habe nur noch präsent, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also ich bin ein Mensch, der, wie du sagst, so einzelne Details und Sachen ausblenden kann. Aber bei mir bleibt immer hängen, wie ich mich Leuten, also Charakteren gegenüber oder Situationen gegenüber gefühlt habe. Ich glaube, dass ich mich da sehr hart emotional drin festhake. Aber ich würde ganz gern eigentlich mit einer Frage Zayden betreffend zum Ende des Kapitels noch kommen.
Ja.
Und zwar hat er ja hier kurz vor Ende, bevor er weggegangen ist, hat er ja einen Moment gezögert. Und ich glaube, dass das ein Moment war, wo er auch seine Entscheidung hinterfragt hat, ob Violet mit ihm wirklich sicherer ist, als wenn er sie mit Dane gehen lässt. Und er hat ja Dane gegenüber betont, dass sie eher getötet worden wäre, wenn sie mit Dane mitgegangen wäre. Das war ja so sein ganzer Punkt, ne, dass sie mit ihm sicherer ist. Aber kann er das wirklich sich selbst gegenüber glauben? Trotz allem, trotz dieser Falle, in die er ja reinläuft, wissentlich, was war da sein Gedankengang? Hat er wirklich auch wie Tern das große Ganze gesehen? So, wir brauchen Violet dabei? Was denkst du denn?
Also, entweder weiß auch Zayden über Violets Magie, Kräfte, Siegelkraft, wie auch man es nennen möchte, Bescheid und weiß, was diese tut. Sei jetzt mal dahingestellt, ob diese Theorie, die wir da geschickt bekommen haben, stimmt oder nicht. Aber dass es mehr ist, ja. Oder er weiß, dass sie die Blitzschlaggebieterin brauchen, auch wenn sie nicht zielen kann. Aber er kann meiner Meinung nach nicht denken, dass sie bei ihm sicherer ist als bei Dane.
Also sind wir eigentlich wieder zurück dazu, was du sowieso immer schon gesagt hast und ich mittlerweile auch sage, dass Tern und Zayden im Grunde sich super ähnlich sind und beide haben hier trotz ihrer Liebe zu Violet entschieden, dass sie für das Ganze in dem Moment wichtiger ist als ihr eigenes Leben.
Wenn er Violet an Nummer 1 gestellt hätte, wäre die nicht mitgeflogen. Zayden weiß, dass Dane die sicherere Option ist.
Ja, aber das trifft ja dann auf beide zu, Tern und Zayden.
Ja, klar, natürlich. Ja. Aber Tern und Zayden sprechen mehr, als wir glauben.
Ja.
Und noch eine Aussage stelle ich jetzt hier in den Raum, oder eine Theorie. Ich glaube, dass sogar vorm Treschen die beiden eventuell schon miteinander kommuniziert haben.
Okay, da stelle ich mich dagegen. Aber ist ja okay. Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Da würde ich mich dagegen stellen. Zu dem ersten Teil deiner Aussage bin ich dabei.
Mir kommt das alles nur zu direkt vor mit Tern und Zayden. Also, weißt du, was ich meine? Da ist zu viel Kommunikation von Anfang an, als dass die noch nie miteinander was zu tun hatten. Also sie werden was miteinander zu tun gehabt haben wegen The Gale. Klar. Irgendwie kriege ich langsam das Gefühl, dass schon vor dem Dreschen zwischen Tern und Zayden da doch vielleicht schon eine Verbindung war.
Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass die Rebellionskinder Zugang zum Vale haben.
Irgendwas muss da sein. Das ist nicht so klar, wie das vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Lesen erscheint. Mystisches Ende.
Ja. Ich muss jetzt schon über mich selbst lachen gerade, weil ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, ich habe mich so gut runtergefahren. Ich habe so...
Heute
ja,
nicht.
Nein, heute nicht, das meine ich ja. Deswegen muss ich ja gerade über mich selbst lachen, weil ich finde, ich hatte mich gut reguliert, emotional gesehen. Also natürlich, klar, du kennst mich. Ich bin schon ein Mensch, der gut hochfahren kann. Aber ich fand der ganze mittlere Teil vom Buch, da war ich erstaunlich wegmeditiert. And today I lost it.
Ja, aber es ist ja auch das letzte Dane-Kapitel gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ab jetzt dürfte er ja nicht mehr vorkommen.
Nee, kommt ja auch nicht mehr.
Das heißt,
du meinst, ich habe das
okay.
Ganze, du meinst, ich habe das Ganze mit einem Knall enden lassen.
Finde ich vollkommen in Ordnung.
Okay.
Sehr schön. Gut, wir haben es geschafft für heute. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok. Ein paar Sternebewertungen würden uns immer freuen.
Ich lieb's, dass das seit neuestem immer zu deinem Ende dazugehört.
Ja, warum nicht? Das machen die Profi-Podcasts auch, dann dürfen wir das auch, finde ich.
Ist okay, ich bremse dich nicht aus.
Und wir lieben Kommentare, wir lieben Theorien.
Ja, das auf jeden Fall.
Die Spotify-Kommentare kommen immer mehr, fast täglich mittlerweile. Geil. Ich lieb's. Ja. Und dann machen wir Feierabend für heute. Wir hören uns nächste Woche zur nächsten Drachenstunde.
Tschüss.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.